Es folgt Werbung. Ist euch mal folgender Gedanke gekommen? Ihr esst von den Tellern und trinkt aus den Bechern, die vorher mit Spülmitteln gereinigt worden sind. Oder ihr atmet die Luft in der Duschkabine ein, die vorher mit dem Badreiniger ordentlich geschrubbt worden ist. Ich finde das manchmal ganz schön erschreckend. Zumal in meiner Kindheit es immer noch hieß, viel hilft viel und Hauptsache sauber. Da wurde immer schön alles raufgehauen, was irgendwelche krassen Chemikalien in sich trug. In der heutigen Zeit haben wir dafür Gott sei Dank ein besseres Verständnis und hinterfragen auch das, was wir zu Hause nutzen. Und an der Stelle habe ich mich ganz doll hinterfragt und habe HK kennengelernt. Und die leben ein Motto, was ich persönlich wirklich feiere, und zwar weniger ist mehr. Das heißt, sie setzen auf Rezepturen ohne unnötige Füllstoffe und ohne kritische Inhaltsstoffe. Das bedeutet, dass ihre Konzentrate sind total sanft zu uns, aber haben trotzdem Power, um alles andere richtig gut sauber zu machen. Das finde ich großartig und möchte ich euch an der Stelle empfehlen. Schaut doch mal unter www.hk.com/weniger ist mehr. Dort bekommt ihr einen Einblick über das ganze Sortiment von HK. Und wenn ihr euch da auch glücklich shoppen möchtet, dann vergesst am Ende nicht unseren Code MAMSTERRAD15, denn dann bekommt ihr sogar noch 15% abgezogen auf euren Einkauf. Ich finde, das ist super und wünsche euch dabei viel Spaß und auch jetzt mit unserer Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mamsterrad. Immer noch ohne meine Lieblingsjudith, dafür heute wieder mit zauberhafter Begleitung. Ich habe mir jemanden eingeladen, weil ich da tatsächlich Redebedarf habe. Das war jetzt eine ganz uneigennützige Folge, die ich hier vorhabe mit euch. Ich habe Nina eingeladen, Nina Hartmann aus Wedel. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo liebe Imke, ich freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf.
Siehst,
ich habe richtig Lust auf das Gespräch.
Siehst du, wenn schon meine Judith nicht da ist, habe ich mir wenigstens jemanden aus Wedel eingeladen, denn da kommt ja auch meine Lieblings-Judith her. Insofern habe ich wenigstens ein bisschen gerade ein warmes Gefühl in meinem Bauch, als ob die Judith dabei wäre. Genau, Nina, ich habe dich eingeladen, ich habe dich gesucht und Stella hat dich gekannt und gefunden und deswegen so kamen wir zusammen. Ich finde deinen Job nämlich wahnsinnig spannend und für mich persönlich wäre das so hilfreich, denn du begleitest Eltern von diagnostizierten ADHS-Kindern.
Genau.
Genau, erzähl mal.
Ja, also ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den Eltern ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Sicherheit zu geben. Gar nicht mal unbedingt nur nachdem die Diagnose gestellt wurde. Eltern können sich auch an mich wenden, wenn sie einfach das Gefühl haben, wenn man mal drüber reden müsste, was ist eigentlich los? So, liegt es an mir? Was kann ich besser machen?
Was habe ich
wie
falsch
kann ich
gemacht?
Mir, was habe ich falsch gemacht? Mhm. Ganz, ganz häufig eine Frage, die sich Eltern stellen. Und ganz häufig kommt raus, nee, ihr habt überhaupt nichts falsch gemacht. Wir müssen vielleicht einfach nur den Blick ein bisschen verändern.
Ja, ich bin ja auch unmittelbar betroffen, deswegen jetzt schließt sich hier gerade der Kreis. Ich habe ja auch ein ADS-Kind und weiß, wie herausfordernd das ist, tatsächlich das zu begleiten. Also ich will schon sagen, ich habe natürlich durch meinen Job, durch mein ganzes Tun ja vielleicht schon ein bisschen Heimvorteil, dass ich gewisse Sachen tatsächlich auch schon ganz gut begleiten kann. Und nichtsdestotrotz merke ich persönlich, ich Imke, komme wirklich ganz krass häufig an meine Grenzen, gerade wenn das um diese Hilflosigkeit der Gefühle geht, ist das eine. Medikamentengabe und wenn das Suchen des richtigen Medikamentes dabei ist, Schule, die Kommunikation mit den Schulen, dass man immer so ein bisschen ja quasi für zwei sowieso mitdenkt. Das macht man ja schon seit kleinsten Beinen. Aber jetzt, wenn die Kinder größer werden und da auch noch diese Begleitung brauchen durch die Diagnostik, ist das schon wirklich anstrengend. Also dabei sich zu bleiben und auf sich aufzupassen, dass man auch seine eigenen Energiereserven nicht immer anknapst, um für das Kind da zu sein, das verwischt sich halt so ein bisschen. Ich bin jetzt ein Typ, zum Beispiel, wenn meine Tochter in diesen Wutanfällen ist oder in diesen Hyperfokus auch, ich kann das gut begleiten, bis es von jetzt auf gleich sich ändert. Also wenn wir schon an der Situation sind, das kriege ich immer noch ganz gut hin. Dieses Spontane von jetzt auf gleich muss ich mich hier gerade auf eine andere Stimmung einstellen, überfordert mich maßlos. Das ist zum Beispiel eine von meinen größten Herausforderungen und auch doch tatsächlich, ja, Schule ist bei uns Gott sei Dank weniger ein Thema geworden, aber es war halt lange Zeit ein Thema und ich vermute, dass es da draußen auch bei vielen, vielen ein Thema ist. Das sind so, glaube ich, die Hauptgeschichten, ne? Diese Gefühlsschwankungen und die schulische Begleitung.
Absolut. Also du hast da gerade ganz viele wichtige Sachen angesprochen, die ganz viele Eltern mit dir gemeinsam haben oder die du andersrum mit den Eltern gemeinsam hast. Selbst wenn man meint, ich bin empathisch, ich bin vorgebildet vielleicht auf diesem Gebiet. Also ich bin auch Erzieherin und ich habe Bildungswissenschaften studiert und ich habe auch ein Kind mit ADHS und das bringt mich regelmäßig an meine Grenzen.
Das beruhigt mich sehr,
Einfach.
danke.
Ja, absolut. Einfach weil das so eine ganz andere Ebene ist, ne? Also es ist so natürlich, man hat die kognitiven Fähigkeiten sozusagen, aber dieses Emotionale, diese Tiefe, mit der einem das eigene Kind nahe treten kann, das ist einfach was ganz anderes und was ganz Besonderes. Und es hilft, ein Wissen zu haben. Das sage ich auch meinen Eltern in den Coachings, bei unseren Elternabenden. Es ist hilfreich, wenn ihr Coaches für eure Kinder seid sozusagen. Ihr als Eltern kennt eure Kinder am allerbesten. Ihr wisst, was euch gut tut, was euch als Familie gut tut und damit auch den Kindern. Aber die emotionalen Ausbrüche bringen euch an eure Grenzen und da müssen wir gucken, dass wir eine Sicherheit gewinnen sozusagen. Das ist so erfahrungsgemäß das Einzige häufig, was einem da so ein bisschen
Die eigene
aushelfen
Sicherheit.
kann. Genau, die eigene Sicherheit im Umgang mit euren eigenen Kindern und mit unseren eigenen Kindern. Denn man sagt, das ADHS-Kind, aber selbstverständlich gibt es sehr individuelle Eigenschaften, die die Kinder mitbringen, obwohl sie viel gemeinsam haben, ne? Also es sind diese klassischen Symptome, die man wirklich bei einem Großteil der Kinder wiederfindet. Trotzdem ist das Kind natürlich ein Individuum, auch wenn es ein ADHS-Kind ist. Und je besser wir als Eltern unsere Kinder verstehen und unsere Triggerpunkte auch kennen, umso besser können wir zusammen wieder eine Ebene finden. Und das ist bei den schulischen Sachen so, das ist zu Hause so und wie du gerade sagst, auch mit den Wutausbrüchen. Oder Wutausbrüche ist immer so mit den starken Emotionen. So, also es sind ja nicht immer nur Wutausbrüche, weil
Geht in
die
alle
starken
Richtungen.
Emotionen, genau, gehen in alle Richtungen. Also es sind positive Emotionsausbrüche und genauso negative. Und wichtig ist oder hilfreich ist es, zu einem Punkt zu kommen, wo einen das nicht mehr so überrascht, sondern wo man vielleicht akzeptieren kann, okay, mein Kind ist so. Die Gefühle übermannen das Kind, übermannen mich und überrollen. Man hat das Gefühl, es überrollt alles, ne? Irgendwie man ist in einem Strudel und wird rumgewirbelt und das Kind hat aber das gleiche Gefühl, ne? Und das ist eben das Problem, dass wir das Kind nur koregulieren können, wenn wir ja, mit einer Sicherheit darauf eingehen können.
Und es
So.
wahrscheinlich auch immer nicht persönlich nehmen, ne? Also auf der persönlichen
Richtig, genau.
Gefühlsebene, dann wird es halt schwierig. Dann ist man selbst betroffen
Ja.
und dann ist man selbst in seinen Gefühlen, dann kann man nicht mehr
Genau.
koregulieren, ja.
Ja, und das ist aber auch so, und das ist bei ganz vielen Eltern, die sagen dann, ich weiß das, aber ich kann es einfach nicht besser. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache, die ich häufig sage zu Eltern, die sich an mich wenden, ihr müsst es nicht perfekt machen. Ihr könnt es nicht perfekt machen. Ihr seid auch Menschen, ihr habt auch Emotionen. Und auch wenn ihr wisst, mein Kind meint es nicht persönlich und ich sollte mich davon jetzt nicht ärgern lassen, man tut es trotzdem. Natürlich. Also wenn man so angegangen wird, wenn man so aus dem Nichts quasi getroffen wird, natürlich macht es auch was mit einem. Wichtig ist, dass man es schafft, wieder zu sich zu finden und sich eben nicht in diesen Strudel mit reinziehen zu lassen, sozusagen.
Und das finde ich ja auch dieses, was du gerade gesagt hast, ne? Dieses, man weiß es, man darf es trotzdem, auch wenn es einen überrascht, nicht so an sich rankommen lassen. Ich finde, rückblickend war das in anderen Altersstufen leichter. Meine Tochter ist jetzt 13 und das ist halt wirklich, also da findet man ja auch Worte aus ihrem Mund, wo ich denke, Heidewitzka. Das muss man sich erstmal trauen, zu seiner Mutter zu sagen. Ich nehme das immer als großes Kompliment, weil ich weiß, wenn sie sowas zu mir sagen kann, dann hat sie da auch wirklich nicht das Gefühl, sie muss sich verstellen von mir. Insofern, das passt alles schon, das ist okay. Aber trotzdem muss ich ja immer wieder aufpassen, dass ich nicht an mir zweifle, ne? Dass ich nicht denke, ich habe das, wie du es eben sagtest, ich habe das nicht gut genug gemacht. Oder, boah, jetzt ist mir wirklich, wir hatten tatsächlich gerade gestern einen Fall, da habe ich eine falsche Hose bestellt, eine falsche Größe, und hier ist innerhalb kürzester Zeit ein Vulkan hochgegangen, wo ich dachte, ja, Mist, warum habe ich die falsche Hose bestellt? Und war schön in meinem Selbstvorwurf. Ich dachte, oh Mensch, da hättest du mal besser aufpassen können. Ey, ich Tucci, hätte da mal genau den Größencheck machen müssen, um das zu vermeiden. Und ich glaube, gleichzeitig weiß ich ja, man kann es im Zweifel nicht vermeiden. Egal, jetzt auf die Trotzphase kannst du auch keine Wutanfälle vermeiden. Und mit einem neurodivergenten Kind kannst du das im Zweifel auch nicht. Du darfst es an der Stelle einfach nur anders begleiten und sich immer wieder vor Augen führen. Es hat nichts mit dir zu tun. Wenn sie
Genau.
anders könnte, würde sie es anders tun, höchstwahrscheinlich.
Genau. Und da ist es wichtig, dass man sich vielleicht mit anderen Eltern austauscht, die in einer ähnlichen Situation sind, weil man sich eben häufig als Elternteil von einem neurodivergenten Kind sehr einsam fühlt. Ne, das hängt bei der Diagnose an. Man denkt, okay, warum gerade mein Kind? Weil es ja eben schon eine große Sache ist, ne, die irgendwie verkündet wird. Schon alleine, dass ein Kind eine Diagnose bekommt. So, also hat man jetzt so wahrscheinlich nicht auf dem Schirm gehabt. Und
Naja, oder
da,
doch. Und vielleicht gerade da kommt auch ein bisschen erstmal die
genau.
Erleichterung. Man hat ja ein Kind nicht aus Langeweile testen lassen. Im Zweifel hat man ja schon
Richtig.
geahnt, da ist irgendwas nicht so ganz, ganz gut oder nicht ganz so, wie ich das vielleicht erwartet hätte. Ich glaube, erstmal sind Diagnosen ja vor allem eins, sie dürfen erstmal zur Entspannung beitragen, weil man denkt,
Das
okay,
stimmt.
es liegt nicht an mir, ich bin nicht doof, ich hab als Mama, als Papa nicht versagt. Das ist tatsächlich etwas, was keiner hätte verhindern können, egal wie man mit dem Kind umgeht. Und
Ich
dann
meinte
kommt die
als
Kehrseite.
genau richtig. Aber wenn du so, ne, wenn du ein Baby erwartest, dann ist es immer egal, in welchem, ob es eine Krankheit ist, eine körperliche Krankheit oder sowas, eine Diagnose ist einfach erstmal ein einschneidender Moment. Aber du hast absolut recht. Man weiß es vorher. Man weiß, dass was los ist und deswegen lässt man eine Diagnose erstellen.
Genau.
Auch eine wichtige Sache finde ich, die häufig kontrovers diskutiert wird, auch unter Eltern und wo ich aber ganz klar der Meinung bin, eine Diagnose ist hilfreich, immer. Das Kind wird nicht stigmatisiert dadurch. Es kann eigentlich nur besser werden. Es gibt nur Vorteile dadurch, weil das Kind merkt selber mit mir, es ist was anders. Ich habe Schwierigkeiten, also ab einem bestimmten Alter merken sie, ich habe da und da Schwierigkeiten. Die haben da ein Gespür für. Und deswegen ist auch für das Kind eine Diagnose häufig eine Erleichterung und für Eltern allemal, weil das einfach belegt, ich habe nicht alles falsch gemacht, auch wenn ich das Gefühl habe.
Und das Kind ja auch so, ne? Das erfahren wir ja häufig auch in der Erwachsenendiagnostik, dass erwachsene Menschen, die heute mit ADS konfrontiert werden, sagen, oh, es lag gar nicht an mir, ich war gar nicht doof, ich konnte einfach nur nicht anders. Wenn wir das unseren Kindern heute mitgeben, ich unterstreiche das total, was du sagst. Ich finde auch, lieber eine Diagnose bekommen, als immer nur zu vermuten, dass da was ist und sich nicht zu trauen, um halt kein Schubladendenken in Schulen und Freundes-, Verwandtenkreisen aufzumachen. Ich denke auch, es ist eher das Gegenteil. Je erklärbarer etwas ist, umso besser ist es auch fürs Selbstbewusstsein fürs Kind, damit das Kind nicht immer ständig an sich zweifelt und immer nicht genügt. Das ist es ja auch, ne?
Da würde ich absolut zustimmen.
Nein, unser Kinderarzt hat damals gesagt, oder ich habe gesagt, sie springt nur so hoch, wie sie muss. Das war so eine Floskel, da könnte ich heute mir noch den Kopf schütteln, dass ich das so gesagt habe, aber das kennen wir alle. Das ist so ein Spruch aus den 70er, 80er Jahren, die wir von unseren Eltern mitbekommen haben. Und dann sagte der Kinderarzt, Frau Domen, aber was wäre denn, wenn sie schon so hoch springt, wie sie kann? Und das saß. Damit hat man mich mal kurz zum Verstummen gebracht für die nächsten Monate. Ja, weil ich glaube auch, das ist für Eltern so hilfreich, ne? Dass man auch weiß, das Kind scheitert hier nicht an der Schule, weil das Kind so ist, sondern weil es einfach nicht anders kann. Ich möchte trotzdem nochmal die Welle dahin schlagen, weil das ist ganz oft, ne? Wir reden dann ganz viel, was wir fürs Kind tun können. Wir sind bei Fachärzten, wir sind vielleicht in Ergotherapie, wir sind vielleicht in einer Lernbegleitung, wir geben Medikamente oder sind in anderen Welten unterwegs. Jeder ja so, wie er das mag. Aber Ich möchte noch mal den Bogen hinspannen. Jetzt hast du eingangs schon gesagt, das Wissen aufbauen der Eltern. Also ich möchte so ein bisschen, du hast recht gehabt, du hast gesagt, man fühlt sich einsam. Ich finde, das kann ich unterstreichen. Ich habe mich auch sehr einsam gefühlt, obwohl ich das bestimmt nicht bin, aber trotzdem hast du erstmal das Gefühl gehabt, mit wem kann man drüber sprechen, wie kann man sich austauschen. Dass halt ein ADS-Kind nicht zwingend zu vergleichen ist mit dem, was halt keine Diagnose hat und was ganz Sutsche durch die Schulzeit läuft. Das sind einfach Herausforderungen, auch diese Wutanfälle. Natürlich kennen wir alle Wutanfälle aus der Trotz- und Autonomiephase. Pubertät ist auch noch immer spannend, aber ein Kind, was von ADS, ADHS betroffen ist, hat ja im Zweifel mit der Impulsivität länger ein Thema als andere Menschen, die ihre Impulse eher mal kontrollieren. Und was hast du vielleicht für Eltern, damit sich da naja, so ein Schutzmechanismus vielleicht auch entwickeln kann, dass es halt nicht in die eigene Persönlichkeit geht? Oder wenn du merkst, eine Mutter nimmt es sehr persönlich und ist sehr betroffen und traurig und zieht sich auch mehr und mehr zurück, was kannst du diesen Menschen mit auf den Weg geben, dass sie da tatsächlich nicht dran verzweifeln und sich einigeln?
Also ganz wichtig ist wirklich erstmal sprechen. Mit der Familie sprechen, mit Freunden sprechen. Es müssen ja nicht immer gleich die anderen Eltern sein, weil das kann wirklich eine Herausforderung sein, man da häufig auf Unverständnis trifft. Und man da eher zu hören kriegt, oh, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist bei meinem Kind aber überhaupt nicht so, was
Diese
natürlich die eigene
Gespräche kennen wir
Situation,
ja und lieben.
richtig, so. Und es macht die Situation, die eigene, absolut nicht besser. Das heißt, vielleicht einfach erstmal mit Freunden, Familie, Menschen, bei denen man sich sicher fühlt, sprechen, wo man weiß, ich werde nicht verurteilt, weil das häufig auch noch so ein wichtiger Punkt ist. Man fühlt sich bewertet, beobachtet, verurteilt. Man muss seine eigene Sicherheit wiederherstellen und das geht am besten bei den Leuten, wo man sich wohlfühlt und wo man sich geborgen fühlt. Das wäre der erste Schritt. Und dann ist es wichtig zu gucken, wo kann ich mir Hilfe holen? Hilfe für das Kind, hast du eben schon gesagt, gibt es viel, da wird man eigentlich aufgefangen. Nur als Eltern muss man gucken. Es gibt in den Praxen, wo die Tests, wo die Diagnosen erstellt werden, häufig Angebote, dass die Psychologen mit den Eltern sprechen, dass da zumindest schon mal so die wichtigsten Informationen oder wie kann es jetzt weitergehen besprochen wird, was einem einfach so ein bisschen zurück in die Sicherheit hilft. Dann gibt es Elterngruppen, es gibt sogar Selbsthilfegruppen. Es gibt hier in Wedel ein ganz tolles neues Angebot von zwei betroffenen Müttern auch, die Gesprächsgruppen für Eltern von Kindern mit ADHS anbieten. Also
Wenn man
man
jetzt
sieht,
nicht
es
in
ist
Wedel wohnt, das gibt es bestimmt auch online oder
richtig,
beziehungsweise auch vor
genau.
Ort in den eigenen Gruppen. Aber erstmal sich erstmal auf den Weg machen, Gleichgesinnte zu finden. Ich glaube, auf die Idee kommt man vielleicht auch im ersten Moment gar nicht, ne? Das ist, das
Genau.
Verbrüdern, Verschwestern einfach sehr, sehr hilft.
Ja, absolut. Es ist was, natürlich, man schämt sich auch, ne? Also ich finde, da ist auch viel Scham bei irgendwie, weil mit dem eigenen Kind erstmal gefühlt was nicht stimmt. So, und das öffentlich auszusprechen, das ist schon mal ein riesengroßer erster Schritt, da hast du recht. Im Endeffekt ist es aber so, dass nur die Gemeinschaft da wirklich helfen kann, weil wenn man es versucht, mit sich selber auszumachen, dann ist man einfach weiter alleine damit. Von daher wirklich dieses mit Verbündeten reden sozusagen oder mit dem Partner reden und sich zusammentun, auch wenn man mit jemandem redet, der vielleicht kein Kind hat, was auch betroffen ist, man kann sich trotzdem begleiten lassen zu diesem Treffen. Man muss das ja nicht alleine durchstehen. Und man wird relativ schnell feststellen, ich bin nicht allein. Und man kann eine Gemeinschaft finden. Und das ist auch bei meinen Elternabenden immer ein total schöner Moment, wenn man irgendwie merkt, die schaffen es, sich zu öffnen. Und so dieses Gefühl von, oh Gott, es fällt von mir ab, weil wirklich, es liegt nicht allein auf meinen Schultern. Es fällt ab und Eltern weinen manchmal. Ne? Also ich habe ganz viele Mütter, die wirklich vor Erleichterung weinen oder wo man merkt, da ist so viel Druck, der dann abfällt. Also das ist wirklich was ich immer versuche anzuregen, auch bei meinen Einzelcoachings, bei meinen Einzelgesprächen. Versucht euch in eine Gruppe zu bewegen.
Das haben wir tatsächlich auch, wenn wir unsere Auszeiten in Heiligenhafen machen, alleine, dass da 15 Frauen in einem Raum sitzen, die alle andere Namen haben und andere Familienkonstellationen. In der Kernsymptomatik sind sie alle gleich. Und allein das Gefühl, ich bin nicht alleine mit meinen Herausforderungen, da gibt es Menschen, denen geht es so oder ähnlich. Das ist einfach schon eine warme Umarmung, sage ich immer. Das fühlt sich einfach gut und sicher an. Du hast eben noch gesagt, dass auch die Praxen, wo die Diagnostik stattfindet, auch dass man dadurch aus sich auch nochmal psychologische Beratung vielleicht oder zumindest ein Erstgespräch mal nehmen darf, annehmen darf. Ich finde ja auch tatsächlich, was du gesagt hast, so Wissen aufbauen hilft sowieso. Es gibt ja auch tolle Podcasts dazu, die sich ausschließlich mit der ADHS-Symptomatik beschäftigen. Ich finde trotzdem, und deswegen liebe ich deine Arbeit so, die derzeit gerade wegen Babyzeit ruht, aber dazu gleich nochmal. Dass wir uns Unterstützung holen an einer Stelle, wo wir alleine nicht weiterkommen. Das hat nichts mit Scheitern zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass wir alles alleine hinkriegen müssen, was uns ja häufig in unseren Kindheiten suggeriert wurde. Das kriegt man schon alleine hin. Müssen wir. Also ja, kann man vielleicht, muss man aber nicht. Und da ist der große Unterschied. Wir dürfen uns unbedingt Unterstützung holen, wir dürfen uns mit jemandem austauschen, wir dürfen keine große Lösung erwarten. Oft liegt die Lösung ja auch wirklich im Annehmen und erstmal überhaupt im Sehen und auch ich finde wichtig, dass man versteht, dass ich alleine nicht die Verantwortung dafür habe, was da passiert, sondern ich bin ja nur ein Teil dieses Systems und die Verantwortung an der Stelle liegt nicht alleine auf meinen Schultern. Und ich glaube, wenn wir das auch als Botschaft heute so mit rausnehmen, und es macht natürlich was mit einem. Also ich glaube, jede betroffene Familie hat ja bis zur Diagnose schon einen ganz großen Leidensweg hinter sich. Also weil einfach das Kind schon bis dato, naja, halt ein ADHS-Kind war. Das ist natürlich auch erstmal sowieso anstrengend. Und das darf tatsächlich, finde ich, immer erstmal auch sacken. Ne, das darf erstmal, okay, es war schon anstrengend. Vielleicht auch nochmal hier die Randbemerkung, wenn dann Sätze kommen wie, ach, diese Modediagnostik und was ist das nicht immer alles? Auf einmal hat jedes Kind ADS oder Asperger, bla bla bla. Sich davon abzuschirmen und zu sagen, ja, in unserer Kindheit wurde das halt noch nicht so getestet, weil einfach auch die Medizin, die Wissenschaft noch gar nicht so weit war. Das war noch ganz in den frühen Anfängen. Wir sind ja hier in Deutschland und nicht in Amerika. Die Amerikaner sind uns da ja schon Jahrzehnte fast voraus. Aber dass wir auch uns ein bisschen in Sicherheit abholen dürfen, dass wir uns nicht auf Rechtfertigung einlassen müssen, dass es eine Modekrankheit ist und nach dem Motto, jedes Kind, was ein bisschen anstrengender ist, ist gleich ein ADS-Kind. Da gibt es ja auch an der Stelle nicht immer nette Kommentare, die man da so als betroffene
Absolut.
Eltern bekommt.
Absolut. Und das bedeutet, du hast nämlich mit dir selber zu kämpfen und mit deinem Umfeld eben genauso noch, ne? So dieses Unverständnis und, wie ich schon sagte, das Bewerten, das Beurteilen und einfach das draufgucken von allen Seiten mit guten Ratschlägen am besten auch noch, ne?
Ja,
Was es
gerne.
irgendwie für niemanden besser macht.
Das ist ganz, ganz
Ja.
hilfreich. Also,
Aber was so,
Nina, ja?
ich wollte noch eine
Ja,
wichtige
bitte.
Sache unterstreichen, die du eben gesagt hast, nämlich, dass man es akzeptiert und dass man es annimmt. Dass wir als Eltern sagen, ich darf überfordert damit sein und ich darf wütend sein und ich darf all diese Emotionen, die da auch über mich drüber rollen, haben. Das ist eine ganz, 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 ganz zentrale Sache, weil Eltern häufig das Gefühl haben, aber ich muss doch die Starke sein, aber ich muss es doch irgendwie alles geregelt kriegen. Nein, das ist eine große Sache und das ist eben nicht einfach nur mein Kind ist ein bisschen zappelig, sondern das kann Menschen in den Burnout führen, einfach weil man rund um die Uhr damit beschäftigt ist, wenn es doof läuft. Und weil es eine riesengroße Aufgabe ist, die wichtig ist, die man ja, rund um die Uhr eben machen muss. Und da ist es so wichtig, dass man auf sich selber guckt und sagt, okay, das ist mir zu viel, das darf mir zu viel sein. Und ich versuche jetzt einfach, Bücher zu lesen, Sachen für mich zu machen, damit ich schaffe, damit umzugehen und damit ich daran nicht zerbreche und nicht untergehe.
Und das ist es halt, ne? Also das finde ich bei allen Diagnostiken, die es gibt, also jetzt nicht nur die Neurodivergenz, also generell alle Symptomatiken, der Betroffene ist nicht nur der, der die Diagnose hat, sondern dass die ganze Familie und je enger die Familie zusammen ist, im Zweifel Mutter oder Papa, man darf da tatsächlich ein ganz großes Augenmerk drauf halten. Du hast gerade gesagt, sonst ist auch ein Burnout nicht gerade selten. Und ich glaube, das ist auch das, was ich heute nochmal unbedingt mitgeben möchte. Also wir brauchen unsere Energie und das ist einfach anstrengend. Und das ist tatsächlich etwas, wo wir uns wichtig nehmen dürfen und auch immer wieder fragen, was brauche ich an der Stelle, um das Ganze jetzt hier irgendwie auch gut für mich zu machen und nicht nur zu überleben, sondern vielleicht sogar auch zu genießen. Und wir brauchen da einfach, ja, die Annahme wahrscheinlich. Und das ist auch einfach, also auch unsere Energie ist nicht grenzenlos. Das wissen wir immer mal wieder, aber auch gerade als Begleitende, egal welche Diagnostik wir haben, wir begleitenden Personen müssen auf uns Acht geben.
Absolut.
Nina, es war so schön, dich hier heute im Gespräch zu haben. Unsere Zeit ist leider schon wieder um und ich könnte noch locker das Dreifache an der Zeit reinholen. Du bist derzeit in Elternzeit. Du hast nochmal Nachwuchs bekommen und du hast mir im Vorgespräch verraten, 2025 planst du auch keine Rückkehr, aber 2026 wirst du wieder durchstarten. Deine
Genau.
Internetseite ist ninahartmann-wedel.de. Dort darf man sich schon mal Informationen holen und ich würde es auch wirklich jedem raten, einfach mal zu gucken, was auch vielleicht an Selbsthilfegruppen oder an Unterstützung jeweils zentral, lokal bei jedem vor Ort ist. Aber eins ist wichtig, ihr seid nicht alleine und müsst auch nicht so tun, als ob. Nina, vielen, vielen lieben Dank
Wunderbar.
für deine Arbeit, vielen Dank fürs Dasein, vielen Dank fürs Teilen. Ihr Lieben da draußen, euch wünsche ich eine fantastische Woche. Bleibt gesund, trotz Herbstwetter. Und wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dahin, alles Liebe.
Vielen
Tschüss.
Dank.